MedEx Team Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinproduktealltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Herzlich willkommen zu unserem April-Podcast, zu dem wir, das heißt Ella und ich, Sie heute wieder ganz herzlich begrüßen. Heute geht es bei uns wieder um die klinische Bewertung und dabei richten wir den Fokus insbesondere auf Stolperfallen, die beim Erstellen der klinischen Bewertung auftreten können und dann spätestens bei der Überprüfung durch die benannte Stelle dann zu weiteren Schwierigkeiten und Problemen führen können. Und wir haben in den Social Medias in der Vergangenheit ja auch schon eine praxisorientierte Checkliste für die Erstellung der klinischen Bewertungsakte gemäß MDR veröffentlicht. Und darüber möchten wir heute einfach ein bisschen plaudern, würde ich sagen.
Genau. Und zwar vielleicht beginnen wir einfach damit, warum die klinische Bewertung so wichtig ist oder warum auch da häufig so viele Stolperfallen auftreten können. Nämlich die klinische Bewertung ist einfach sozusagen das zentrale Element in der ganzen technischen Dokumentation unter der MDR und ist einfach nicht einfach nur ein kurzes Dokument, sondern ist ein sehr schwieriger und komplexer Prozess aus ganz vielen unterschiedlichen Prozessen, die damit reinspielen. Das hatten wir ja auch über unsere Schnittstellen, Postings und Beiträge auch angeschnitten. Und ja, was würdest du sagen, Daniela, was ist die erste und wichtigste Stolperfalle, die wir häufig sehen?
Also es gibt da mehrere und ich kann auch nicht sagen, die wichtigste oder die erste oder sowas. So typische Stolperfallen, mit denen wir auch immer wieder zu tun haben, wenn wir die Dokumente reinbekommen, um sie zu reparieren, nachdem eben Rückmeldungen von der benannten Stelle gekommen sind, ist zum Beispiel, dass überhaupt kein klarer strategischer Ansatz definiert ist. Es gibt keinen Plan für die klinische Bewertung, keinen Clinical Evaluation Plan, der klar strategisch definiert, wie die klinische Bewertung zu erstellen ist. Und da ist dann auch schon die Zweckbestimmung zum Beispiel nicht konsistent aufgeführt. Die Claims sind nicht vorhanden oder nicht klar und eindeutig vorhanden und definiert und dazu keine messbaren Parameter aufgeführt. Es fehlt die Verbindung zwischen den Daten und den daraus resultierenden Aussagen später, die dann in der klinischen Bewertung getroffen werden sollen. Und dann haben wir auch oft das Thema, dass die technische Dokumentation in sich nicht konsistent ist. Das heißt, es gibt Inkonsistenzen zwischen der klinischen Bewertung, der Gebrauchsanweisung, dem Risikomanagement, Marketingdokumenten und so weiter.
Ja, absolut. Genau, wie du sagst, es gibt einfach super viele wichtige Stolperfallen, die auftreten. Und was du auch auf jeden Fall genannt hast, die Zweckbestimmung. Das ist, glaube ich, das Erste, worauf man vielleicht gucken könnte, ist, habe ich in meiner technischen Dokumentation überall das gleiche Wording der Zweckbestimmung? Denn die ist die Basis einfach von allen Dokumenten. Und von der Zweckbestimmung gehen ja auch alle anderen Punkte aus quasi. Welche Indikationen haben wir dann? Welche Patientenpopulation haben wir definiert und so weiter? Und auch für den CER ist es eben wichtig, weil wir ausgehend von der Zweckbestimmung dann vielleicht die Literatursuche aufbauen und so weiter und so fort. Genau. Also einmal prüfen, habe ich die Zweckbestimmung überall gleich.
Und damit auch die Konsistenz dann in der technischen Dokumentation dazu. Und die Zweckbestimmung ist auch die Basis im Plan für die klinische Bewertung, im Clinical Evaluation Plan. Denn der Startpunkt der klinischen Bewertung, und das ist ja eben auch mit einer der Stolperstellen, ist der Plan und nicht der Bericht der klinischen Bewertung. Ich muss sie planen, bevor ich sie schreibe und erstelle und den Prozess durchlaufe. Und ganz wichtig, der Plan ist gefordert in der MDR und zwar explizit mit Inhaltsangabe, was als Inhalt im Plan vorhanden sein muss, und zwar in Anhang 14 der MDR, in Teil A. Und da sind natürlich geforderte Inhalte, die Zweckbestimmung, die du gerade genannt hast, dann natürlich auch die Produktbeschreibung, weil sich daraus die technischen Funktionen Funktionen, also die Leistung des Produktes ergeben, aus der sich dann wiederum später, wenn wir über die Claims sprechen, die klinische Leistung ableiten lässt, die ja im Plan auch definiert wird, die Claims zur klinischen Leistung, zur klinischen Sicherheit, zum klinischen Nutzen sowie die messbaren Parameter dazu, die Datenquellen, die ich verwenden möchte, die Datenroute, die ich anwenden möchte und natürlich auch die geplante Update-Strategie für meine klinische Bewertung. Das sind alles notwendige Inhaltspunkte im CEP, im Clinical Evaluation Plan, und die fehlen oft oder sind nicht vollständig vorhanden.
Und auch zum Beispiel die Datenquellen, die du genannt hast, da ist auch häufig der Fall, dass man quasi versucht, entweder man hat nicht genug Datenquellen, die man sich anschauen möchte, weil man zum Beispiel eine klinische Prüfung gemacht hat und dann nur diese als Basis nimmt und dann vergisst vielleicht die Literatursuche zu machen und auch noch nach klinischen Daten in der Literatur zu gucken. Was auch häufig vergessen wird, ist, dass PMS und PMCF auch wichtige klinische Daten sind für die klinische Bewertung. Und auch eine wichtige Stolperfalle ist, dass wir eben nicht einfach nur alle Daten gesammelt haben wollen, sondern wir wollen auch ihre Qualität natürlich betrachten. Also es geht eben nicht die Quantität vor der Qualität, sondern wir wollen natürlich qualitativ hochwertige Daten, die wirklich dann auch unsere Claims und so weiter belegen.
Damit wir natürlich auch evidente Daten haben, letztendlich je nach gewählter Route für die klinische Bewertung, die wir im Plan dann definiert haben. Und da wird auch oftmals nicht drauf geachtet, weil man denkt, okay, ich mache halt irgendeine Literatursuche. Aber es gibt im Grunde genommen drei relevante Routen für die klinische Bewertung, nämlich entweder eigene klinische Daten durch eine klinische Prüfung oder durch Publikationen, in denen mein eigenes Produkt betrachtet und bewertet wird, oder durch klinische Daten über ein äquivalentes Produkt. Oder sogar über Leistungsdaten, was ja in Artikel 61 Abschnitt 10 definiert ist. Und da haben wir halt auch Herausforderungen, mit denen die Hersteller zu kämpfen haben. Denn mittlerweile ist ja das Äquivalenzthema, die Äquivalenzroute, stark eingeschränkt. Da haben wir jetzt auch schon ganz oft drüber gesprochen. Und das ist eben eine Herausforderung, wenn ich keine eigenen klinischen Daten habe, die Äquivalenzroute stark eingeschränkt ist. Wie gehe ich dann damit um? Oder eben auch die Performance-Route, Artikel 61 Abschnitt 10, dass ich dafür eben eine fundierte Begründung brauche. Well-established technology beispielsweise, wenig Änderungen in der Weiterentwicklung des Produktes und so weiter und so fort. Und eine fundierte Begründung bedeutet, es muss halt von der benannten Stelle letztendlich dann auch anerkannt werden, dass ich diese Route eingeschlagen habe. Ja. Wichtig dabei ist natürlich, egal für welche Route ich mich entscheide, frühzeitig diese im ZEP dann im Plan für die klinische Bewertung auch festzulegen.
Ja, wenn wir die Route festgelegt haben und auch Daten dazu haben und dann auch für unser Produkt nachweisen können, geht trotzdem sehr häufig unter, dass wir ja nicht nur Daten zu unserem Produkt darstellen wollen, sondern die natürlich in den State of the Art einordnen möchten. Also was wir häufig sehen, ist, dass State of the Art einfach nur ein kurzes beschreibendes Kapitel ist von vielleicht den Indikationen oder vielleicht von der Therapie oder Diagnosemethode selbst. Aber das State-of-the-Art-Kapitel ist mittlerweile wirklich kein reines beschreibendes Literaturkapitel mehr, sondern es geht hauptsächlich darum, Benchmarks daraus abzuleiten, einen Vergleich zu schaffen oder eine Basis zu schaffen, um unser Produkt dann damit zu vergleichen. Und der State-of-the-Art sollte sich auch unterscheiden zwischen technischem State of the Art, also was ist wirklich die Technik dahinter, welche Techniken gibt es auf dem Markt,
wie unterscheiden sie sich? Welche Funktionen spielen hier eine Rolle? Da sind wir wieder bei dem Thema Funktionen, Features, Leistung des Produktes. Ja.
Leistungsdaten vielleicht auch für die Leistungsdatenroute sehr wichtig. Und auch in den medizinischen State of the Art natürlich. Also da kommen trotzdem natürlich auch die Indikationen mit rein, welche Indikationen haben wir, vielleicht die Prävalenz, welche Therapiemethode oder Diagnosemethode wenden wir an, aber welche alternativen Methoden gibt es auch und dann für diese Methoden natürlich auch eben die Benchmarks. Was ist auf dem Markt, was leisten die Option,
Und hier
ja.
eben dann auch die Daten zu den ähnlichen Produkten,
Ja,
weil die
absolut.
ja eben eine wesentliche Rolle spielen, weil wir da ja auch die Benchmarks und die messbaren Parameter daraus ableiten können für unsere Claim-Bewertung dann
Ja.
letztendlich. Genau.
Ja, absolut.
Ja, und wie kommen wir zu all den Daten? Da spielt die Literaturrecherche natürlich mit rein. Und die muss systematisch sein. Das ist der Hauptabweichungspunkt, wenn es um die Literatursuche geht, dass keine systematische Literatursuche durchgeführt wurde. Und die Anforderungen sind ganz klar. Ich brauche einen definierten Plan. Ich brauche definierte Datenbanken, in denen ich suche und Search Terms, nach denen ich suche, definierte Ein- und Ausschlusskriterien und so weiter. Es ist ein Prozess für sich, ein Unterprozess der klinischen Bewertung, wenn man so sagen will. Und mit der
Ja.
Kern der klinischen Bewertung, weil es damit natürlich die Hauptdaten für die klinische Bewertung, die klinischen Daten generiert. Egal, welche Route ich auch eingeschlagen habe, denn eine Literaturrecherche ist immer erforderlich. Ich kann keine klinische Bewertung ohne Literaturrecherche erstellen. Zumindest State-of-the-Art-Daten brauche ich, auch wenn es keine Daten zum eigenen Produkt gibt. So ist eben der Prozess zu definieren. Das macht man eben in einem Literatursuchplan. Wie das Abstract-Screening abläuft, wie das Volltext-Screening abläuft beispielsweise, wie die Dokumentation zu sein hat und sie muss vollständig, systematisch und nachvollziehbar sein. Und der häufigste Fehler, den wir hier einfach sehen, ist, dass die gesamte Literatursuche nicht reproduzierbar und nicht systematisch ist.
Also auch hier gehört die Dokumentation des ganzen Prozesses dazu. Und genauso wichtig ist es auch zum Beispiel in Bezug auf unsere Claims, die wir vorher schon genannt haben. Also das heißt, wir können sie nicht einfach nur festlegen und vielleicht, wenn es gut läuft, messbar definieren, aber nicht belegen. Wie gesagt, die Claims sollten auch eben messbar sein. Also woran mache ich das überhaupt fest, dass mein Gerät einen den und den bestimmten klinischen Nutzen hat? Und genauso wie du gesagt hattest bei der Literaturrecherche, ist es hier natürlich auch wichtig, dass wir wirklich genau dokumentieren, okay, woher kommt vielleicht dieser messbare Parameter, wie wir vorher gesagt haben, vielleicht aus dem State of the Art am besten. Aus welchen Datenquellen habe ich diesen messbaren Parameter herausgezogen? Was liefern die Daten zu meinem Produkt? Was sind da wirklich die Ergebnisse dazu? Und wie kann ich das belegen? Und ganz wichtig, was wir häufig sehen als Fehler, ist natürlich, wir können nicht in unserem Marketingmaterial andere Claims haben als die, die wir im CER haben und die belegt sind, sondern das sollte natürlich auch eben wie ganz am Anfang gesagt, konsistent sein.
Genau, und ich darf eigentlich nur im Marketing das claimen, was ich in der klinischen Bewertung auch mit messbaren Parametern letztendlich belegt habe. Exakt. Da schließt sich auch
Ja.
hier wieder der Kreis hinsichtlich Konsistenz. Das ist ganz klar. Ja, und dann haben wir ja den Schnittstellenprozess zum PMS und PMCF. Beides liefern uns wichtige, wesentliche Daten auch für die klinische Bewertung, was manchmal eben auch nicht beachtet wird. Denn hier bekommen wir dann, wenn ich jetzt die initiale klinische Bewertung schreibe, natürlich noch nicht, aber dann zumindest bei den Updates später dann, bekomme ich einfach Einblick in die echte Situation meines Produktes in der Real World. Also ich sammle im Endeffekt damit Real World Daten, Beschwerden, Trends, was in Richtung Risiko und Sicherheit des Produktes geht durch das PMS, aber weitere klinische Einblicke dann durch das PMCF, durch verschiedene PMCF-Aktivitäten. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich damit die Basis für die Updates erstelle und generiere und auch die Evidenz immer mehr anfüttere und stärke für die Zukunft, für die Updates der klinischen Bewertung mit diesen beiden Prozessen.
Und da spielt natürlich auch der Punkt mit rein, wie häufig wird die klinische Bewertung aktualisiert. Denn natürlich diese PMS und PMCF-Daten, die werden ja immer wieder auch neu generiert und werden immer wieder Berichte erstellt. Und anhand von dieser Berichte können wir dann auch unsere klinische Bewertung aktualisieren. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man vorher festlegt, wie oft muss ich meine klinische Bewertung aktualisieren. Das ist für Klasse 3 und implantierbare Produkte festgelegt. Das muss jährlich passieren. Und für alle anderen Klassen ist das risikobasiert. Das heißt, sie legen das fest und müssen das einfach begründen, warum sie diese Frist sich gesetzt haben.
Maximal aber alle 5 Jahre ist es notwendig. Also das ist
Genau.
als Endpunkt schon auch festgelegt, genau.
Genau. Und natürlich auch sehr wichtig, nicht nur ganz normal reguläres Update, sondern festzulegen, welche, sage ich mal, Trigger haben wir auch, um vielleicht noch zusätzlich den CER zu aktualisieren. Also zum Beispiel gab es Änderungen an meinem Produkt und ich habe meine Zweckbestimmung zum Beispiel geändert, dann muss auf jeden Fall die klinische Bewertung aktualisiert werden. Oder haben wir neue Risiken festgestellt durch Reklamationen oder sonstiges, dann auch. Also ganz wichtig festzulegen, wann muss meine klinische Bewertung aktualisiert werden, auch wenn vielleicht die jährliche oder alle 2-jährliche Frist noch nicht erreicht ist.
Exakt. Ja, und bei all diesen Stolperfallen, die wir jetzt hier kurz nochmal vorgestellt haben, kommen wir zum Schluss dann eben zu dem, was sich eigentlich über die meisten davon auch schon zieht und was wir jetzt mehrmals genannt haben. Das ist das Konsistenzthema zwischen allen Prozessen, die damit zusammenspielen und reinspielen in die klinische Bewertung und eben aller Dokumente in der technischen Dokumentation. Das ist auch ein Punkt, der eben mit der klinischen Bewertung überprüft wird. Ich gleiche praktisch, weil ich ja alle Inhalte aus verschiedenen Dokumenten der technischen Dokumentation einfließen lasse, die auch inhaltlich nochmal ab. Und ganz oft sehen wir, dass die Zweckbestimmung in der Gebrauchsanweisung anders lautet wie in der Produktbeschreibung beispielsweise. Oder dass wir eine andere definierte Patientenpopulation in der Gebrauchsanweisung haben wie in der Produktbeschreibung. Oder dass in der Broschüre plötzlich was ganz anderes steht, hinsichtlich der Kernfunktion des Produktes wie in der Gebrauchsanweisung. Und das sind natürlich Dinge, die dürfen nicht passieren. Und die werden in der klinischen Bewertung geprüft, dass das alles passt und zusammen stimmt und fließt. Aber wie gesagt, ach, man kann von Anfang an darauf achten beim Erstellen der technischen Dokumentation, dass eben klinische Bewertung, Gebrauchsanweisung, Risikomanagement, PMS, alle Marketingmaterialien etc. etc. übereinstimmen, die gleichen Inhalte haben, redundant im Endeffekt sind. Denn die häufigsten Findings hier sind einfach widersprüchliche Aussagen, inkonsistente Inhalte. Und die Lösung hierfür ist ganz einfach, systematische Konsistenzchecks über sämtliche Dokumente der technischen Dokumentation hinweg.
Und am besten wäre es einfach, sich dann so einen kleinen Quick-Check oder Quick-Check-Liste zu erstellen, um zumindest wirklich diese wichtigsten Sachen, die wir heute genannt haben, zu überprüfen. Also
Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine richtig gute Idee. So eine kleine Quick-Check-Tabelle. Genau.
Genau, absolut. Ist mein Marketingmaterial konsistent zu meiner technischen Doku? Ist meine Zweckbestimmung überall gleich definiert? Habe ich einen ZEP? Ist er vollständig zu den Punkten, die wir heute genannt haben? Haben wir Claims definiert und sind diese messbar? Haben wir eine Strategie für die Literaturrecherche aufgestellt und haben wir sie dokumentiert? Ist diese reproduzierbar? Kann das ein Dritter nachvollziehen, was wir da gemacht haben in der Literaturrecherche? Dann können wir insgesamt nicht nur Literaturrecherche, sondern alles nachvollziehen, was wir getan haben in der klinischen Bewertung. Welche Daten haben wir gesammelt? Welche Ergebnisse haben wir und so weiter und so fort?
Gibt es
Haben
den
wir.
sogenannten roten Faden? Ist der rote
Genau.
Faden vorhanden?
Genau, absolut. Und zum roten Faden gehört auch natürlich, haben wir PMS und PMSF-Daten auch mit drin oder haben wir sie ignoriert? Genau, also insgesamt, wie du vorher gesagt hast, einfach ganz wichtig, auf die Konsistenz zu achten.
Das ist eigentlich so das Wesentliche und der Abschluss dann auch eines solchen Quick-Checks letztendlich. Ja, also ich denke, man kann aus dem, was wir jetzt heute nochmal zusammengetragen haben, schon so ein Fazit ableiten, eine Kernaussage treffen. Denn insgesamt, was wir auch immer wieder betonen, sei es in unseren Blogs, sei es in unseren Postings in den Social Media, die klinische Bewertung ist und bleibt nicht ein loses, einzelnes Dokument, sondern ist ein Zusammenspiel aus der Strategie, die im ZEP, in dem klinischen Bewertungsplan abgebildet wird, aus der Methodik, welche Daten verwende ich, welche Literatur, wie gestalte ich die Literaturrecherche, aus der Evidenz, aus der Datenqualität im Endeffekt, aus dem, was die klinische Bewertung ausmacht und den Datenquellen, wie beispielsweise PMS, PMCF und letztendlich, wie wir gesagt haben, die Konsistenz und der Lifecycle der klinischen Bewertung. Ganz wichtig, kein alleinstehendes einzelnes Dokument, sondern ein stets ablaufender Prozess, der regelmäßig aktualisiert wird. Und wichtig, ganz wichtig, was wir da heute raus schlussfolgern können, ist meiner Meinung nach einfach, und ich denke, Ella, du stimmst mir zu, die Qualität entsteht durch Struktur des Ganzen, durch den roten Faden, den ich gerade auch genannt hatte. Und nicht einfach nur durch Länge, durch Aneinanderreihung verschiedener Dinge und Punkte, sondern Struktur, klare, übersichtliche Vorgehensweise, regelmäßige Aktualisierung, Anpassung von gewissen Punkten etc. Ich denke, das ist das, was das ganze Thema ausmacht.
Absolut, da stimme ich dir zu 100% zu. Und ich glaube, unsere ganz kurz gefasste Kernaussage für heute ist eben, dass Qualität vor Quantität steht.
Ein wunderbares Schlusswort. Das setzt einen guten Punkt unter unseren heutigen Podcast. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen nochmal wichtige Erkenntnisse gebracht bei der Erstellung der klinischen Bewertung. Und ja, wir bleiben weiter dran und berichten weiter über unsere Erfahrungen. Und wichtige Tipps erhalten Sie weiterhin bei uns. Und ich denke, gemeinsam lösen wir das Problem, wenn es denn eines gibt, was die klinische Bewertung betrifft.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.